Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tuterrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, aus bekannten Gründen, auch zumindest dir bekannten Gründen, war ich ja nicht in Spanien, aber ich war wenigstens in Kopenhagen.
Vielleicht war das sogar die bessere Wahl. Du wirst uns bestimmt gleich berichten.
Naja, bessere Wahl weiß ich nicht, aber besseres Wetter.
Okay, wie war denn das Wetter?
Es war schon noch kühl, ne? So 10 Grad, aber super sonnig, den ganzen Tag fantastischen Sonnenschein, also alle Tage fantastischen Sonnenschein. Und ich war das erste Mal in Kopenhagen und ich wollte ja unbedingt mal nach Kopenhagen, weil es ja die Fahrradboomstadt schlechthin ist.
Ja, wenn Verkehrsplaner, Fahrradverkehrsplaner über Städte sprechen, dann fällt Kopenhagen immer als eine der ersten Städte und als Beispiel für gute Umsetzung.
Und das kann ich tatsächlich nicht verstehen.
Ach.
Ich bin da jetzt gewesen und kann es nicht verstehen.
Ja.
Also ich weiß nicht, warum Verkehrsplaner sich das jetzt tatsächlich als Vorbild nehmen. Also die Radwege sind ja straßenbegleitend, breit, geteert, abgegrenzt von der Straße, überall und wirklich toll. Also das muss man sagen, ist einfach fantastisch, dass man in so einer Stadt, die ja auch relativ eng gebaut ist, so viel Fahrradverkehr unterbringt. Das finde ich wirklich fantastisch. Das ist beeindruckend. Und wie viele Menschen da Radfahren, ist auch beeindruckend.
Ja, dann hast du doch den ersten und den zweiten Teil schon verstanden. Was hast du nicht verstanden?
Wenn du dir Verkehrsinfrastruktur in Holland oder in Deutschland anguckst, dann hast du, wenn du auf Radstreifen fährst, wenn du an Kreuzungen ranfährst, wenn du zum Beispiel links abbiegen willst, hast du so Linksabbiegerspuren für Radfahrer.
Ja.
Macht ja Sinn, oder?
Ja.
Dann fährst du ja, wenn du grün hast, einfach nach links rüber.
Ja.
Das ist in Kopenhagen anders.
Okay.
Da hältst du an, dann fährst du über die kreuzende Straße, dann hältst du nochmal an und fährst über die nächste kreuzende Straße und bist dann erst weiter.
Okay.
Also es gibt kein Einfädeln in die Linksabbiegerspur.
Und es gibt auch keinen Streifen, wo du an der Ampel dich vor den
Nein. Du stehst immer auf dem Radweg.
Ach, also
du bist gar nicht auf der Straße. Du hast okay. Gar keine, das kann man ja positiv und negativ sehen. Also in Kopenhagen haben die sich wahrscheinlich für dieses System entschieden. Für mich, also für mich persönlich, muss ich natürlich da jetzt dazu sagen, für mich persönlich ist es viel logischer, mich in diesen Straßenverkehr in so Kreuzungen mit einzureihen, weil ich ja sowieso darüber muss. Ich komme ja sowieso in Konflikt mit allen anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern,
ja.
Autofahrenden, Abbiegenden und. Also ich komme ja immer in diese Konfliktsituation und dann fühle ich mich viel wohler. Ich bin vorne dabei und kann dann einfach über die Kreuzung, wenn sie grün ist, links abbiegen und dann bin ich gerne wieder auf dem Radweg. Aber in dieser Kreuzungssituation muss dieser Verkehr irgendwie gemischt werden, finde ich.
Aber das wäre ja mal eine spannende Diskussion wert mit einem Verkehrsplaner. Also ich finde, das könnte man ja mal diskutieren. Was ist eigentlich der aktuelle Standard? Also das ne, könnte man ADFC einladen, die das bestimmt wissen, und auch einen Verkehrsplaner mal einladen, um über den aktuellen Standard der Radverkehrsplanung zu sprechen.
Ja, also ich glaube ja, also das können wir gerne mal machen, dass wir das als eigenes Thema aufmachen, meinst du, ne? Also ich habe jetzt ein paar Mal in Hamburg das ja erlebt und da sind ja viele Sachen neu geplant und da fühle ich mich total wohl. Also das ist da, wo das jetzt schon fertig ist, so wie sie das in Zukunft machen wollen, muss ich sagen, bin ich begeistert.
Du bist ja sowieso auch begeisterter Hamburger, wie ich vor kurzem erfahren durfte, als wir durch die Stadt gegangen sind, irgendwie so, da warst du an ganz vielen Stellen warst du begeistert, also das ist ja auch deine Stadt.
Du warst ja gar nicht minder begeistert.
Ich war auch begeistert, aber ich war auch betrunken.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja, aber ich würde mal sagen, das ist ja wirklich spannend, wenn du sozusagen die hochgelobte Stadt Kopenhagen gar nicht so sehr jetzt in allen Punkten als Vorbild, was die Radverkehrsinfrastruktur betrifft, ansiehst. Und das würde ich gerne mal diskutieren.
Ja, also ich bin da nochmal extra, weil das auf unseren Touren nicht mit drin lag, zu dieser Cycle-Schlange gefahren, zu dieser Brücke, die sich da über das Hafenbecken schlängelt. Die bin ich dreimal hin und her gefahren. Also wirklich faszinierend. Also das führt nachher durch so ein Gebäude noch durch und an so anderen Gebäuden und über ein Schwimmbad rüber. Also wirklich. Und hunderte Radfahrer, die da im Gleichschritt fahren und sich auf der Brücke überholen. Und Also das ist wirklich sensationell. Also es gibt da ja auch wirklich die super positiven Sachen. Ja. Und da ist meine Vergleichsreferenzstadt wahrscheinlich Rom als die lauteste und unangenehmste Stadt, die ich hier erlebt habe, im Vergleich zu Kopenhagen die leiseste, die ich hier erlebt habe. Also der Anteil an Elektroautos muss, keine Ahnung, 80-90% sein. Die Müllautos sind elektrisch. Die Schiffe im Hafen, die Ausflugsschiffe sind elektrisch. Die Fahrräder sind entweder elektrisch oder gar nicht. Also das ist super leise da.
Ja, also ich glaube, das ist ja einfach ein sehr, sehr positives Beispiel. Für mich ist die Brücke immer ein Beispiel dafür, dass wenn Kommunen, Städte darüber nachdenken, wie kriege ich denn einen Radweg überhaupt geplant, wenn die Stadt so eng ist, da kreativer zu werden. Also diese Brücke ist ja wirklich auch ein intensiver Bau gewesen. Also das ist ja eine richtige, sag ich mal, das ist ein richtiges Projekt gewesen. Das ist nicht einfach nur eine Brücke von A nach B, sondern das ist ja schon eine Konstruktion, die besonders ist. Und wenn man mit solchen kreativen Ideen an die Städteplanung rangeht, dann werden plötzlich Dinge möglich.
Jetzt sagt man immer, das ist diese bekannte Brücke, weil die sich so rüberschlängelt und weil die ja danach auch noch die Eisenbahn überspannt und noch eine Straße überspannt und, und. Aber es gibt noch zwei oder drei weitere Brücken sogar nur für Fahrradfahrer.
Okay, also, die habe ich gar nicht
erwähnt. Die sind gar nicht erwähnt, weil die sind dann einfach nur rüber.
Ja, also, okay.
Aber diese Brücke überspannt ja auch noch ein bisschen mehr. Also das ist schon wirklich faszinierend. Fahrradgeschäfte habe ich auch gesehen übrigens in Kopenhagen.
Aber eine Menge wahrscheinlich, ne?
Ja, eine Menge. Also erst haben wir überhaupt keine gesehen und dann, wenn du so ein bisschen mehr in diese Vororte reinfährst, dann kommen alle paar hundert Meter so 40 Quadratmeter Läden.
Okay, ganz viele 40, kleine.
Ganz viele kleine, ja. Das ist ein bisschen wie in Holland, da denkst du so, naja, Fahrräder, echte Fahrräder gibt's da nicht, da gibt's ja nur so Hollandradgurken. Also die empfinde ich ja nicht so als die technische Endlösung.
So. Aber für die Stadt reicht das ja vielleicht, ne?
Das empfinden die Leute eindeutig so. Ich würde damit auch in der Stadt nicht fahren wollen, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, die leben einfach von der Werkstatt da. Also dieses mal eben sofort schrauben und dann rangehen und das mal eben fertig machen. Das ist, glaube ich, das, wovon die dann da leben.
Da wäre jetzt die spannende Frage, wie gut sie davon leben.
Kann ich nicht reingucken, ich kann kein Dänisch. Und auch alle anderen Sprachen sind zu schlecht, um mit dem mal wirklich tief ins Gespräch zu gehen. Und Deutsch werden sie mit mir nicht reden. Aber ich glaube, wenn du, und das habe ich auch, das habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, wenn du da als Einmannbetrieb schraubst, und keine großen Ansprüche, da wirst du wahrscheinlich genug Geld überhaben, egal wie du es machst. Du hast ja keine Kommunikationsverluste alleine, du kannst das eben fertig machen, du hast kaum Kommunikationsverluste mit dem Kunden, rein, raus, fertig und erledigt. Ich glaube, das funktioniert schon. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt, so Ein-Mann-Schrauberwerkstätten haben aufgrund der niedrigen Reibungsverluste in ihren Prozessen natürlich immer einen relativ guten Stand.
Ja, das glaube ich auch. Und das wissen wir ja auch von einigen VSF-Betrieben, dass das auch gut funktioniert, dass die ihre eigene Struktur haben und ihre eigene Logik. Und das mit sich selbst hat man nicht immer die wenigsten Reibungsverluste, aber in der Organisation funktioniert es doch ganz gut.
Da ist dann auch die Frage, vielleicht machen wir jetzt auch mal unser Hauptthema auf, weil alleine, also ich glaube, du hast alleine einfach so gut wie gar keine Reibungsverluste. Du musst auch gar keine Prozessarbeit machen oder nicht großartig, weil du kannst es ja eigentlich so, immer so machen, wie es dir gerade passt, oder?
Ja, du musst zum Beispiel nicht jemanden im Verkauf erklären, was du in der Werkstatt, welche Leistungen an den Rädern du in der Werkstatt erledigt hast. Du musst niemanden erklären, wo du sozusagen einen Zettel abgelegt hast, es sei denn, du bist ein bisschen chaotisch und bist dich selber am Suchen, aber eigentlich sind all die Fragen, diese Übergabenprozesse, diese Schnittstellen und sowas, die gibt es nicht. Und das ist natürlich ein extra Vorteil.
Was natürlich ein bisschen problematisch bei dieser Art ist, Wachstum ist dann ja ausgeschlossen. Also wenn du in diesem Bereich bleiben willst, dann ist ja Wachstum nur mit mehr Zeit möglich. Also wenn du 40 Stunden arbeitest, dann ist es okay. Und wenn du wachsen willst, musst du 50, 60 oder 70 Stunden arbeiten. Es gibt ja keine andere Möglichkeit zu wachsen, als die Zeit zu erweitern.
Ja, es gibt natürlich mehrere Schwachstellen. Zum Beispiel, was ist, wenn du krank bist? Was ist, wenn du ausfällst, wenn du verletzt bist? Das sind alles so Sachen, wo du natürlich von deiner eigenen Arbeitsleistung abhängig bist. Und nicht selten sind die Ein-Mann-Betriebe auch die wirklich auch nah an einen Burnout gehen, sich im Hamsterrad befinden und so weiter. ich würde sagen, es ist nicht die kritischste Größe. Die kritische Größe finde ich eher bei den Betrieben, die im Übergang sind, die zu klein für eine Organisationsstruktur sind und zu groß, um alleine zu arbeiten. Das ist kritischer, aber die Ein-Mann-Betriebe haben natürlich, stehen immer in der Gefahr, sich praktisch permanent im Operativen zu drehen und Vollgas zu geben und da auch ein bisschen zu verbrennen.
Ja, also das ist, ich würde es mal vergleichen wie mit dem für mich nicht erstrebenswerten Job eines Zahnarztes oder so. Du bist immer davon abhängig, dass du deine Leistung bringst und nichts anderes kann dich retten.
Thorsten, das ist genau jetzt der Moment, wo wir anfangen können, über Werkstatt zu sprechen. Das ist nämlich unser Thema heute. Aber vorher sollten wir vielleicht erklären, warum wir die Digitalisierung der Branche, was wir das letzte Mal angekündigt haben, noch nicht machen.
Ja, das kann ich nicht so genau erklären, weil also von unserer Seite, von meiner Seite ist ja alles getan. Was ist denn heute los, Uwe?
Ja, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklärt. Wir sind ja in der Vorbereitung einer gemeinsamen Gesellschaft mit dem ZIV, einer digitalen Gesellschaft. Und die Mitgliedsbetriebe im VSF und die Mitgliedsbetriebe im ZIV haben auch schon abgestimmt und sind alle einhellig der Meinung. Aber wir sind noch in Vertragsverhandlungen. Also nicht, dass es schwierig wäre, aber die Verträge sind noch nicht fertig. Und wir wollen nicht über was reden, was noch nicht fertig ist.
Ja, in Anlehnung an Marius Müller-Westerhagen, die Verträge sind noch nicht gemacht.
Ja, genau so. Aber dafür, beim nächsten Mal wird es so sein und dann werden wir genau darüber sprechen.
Sehr gut, also diesmal, jetzt sind wir ja schon richtig im Thema drin. Ich bin in den Kopenhagener Geschäften Einmannbetrieben, die genauso schlecht dran sind wie die Zahnärzte in Deutschland. Und wir reden aber jetzt über größere Geschäfte, oder?
Na, ich glaube, wir sprechen insgesamt über Werkstatt, über Werkstattpotenziale und ich würde jetzt mal den Aufhänger nehmen. Ich bin gestern Abend in meiner Signal-Gruppe von meiner ERFA gefragt worden, was sind denn gute Zahlen in der Werkstatt? So, und ich meine, wer wüsste das besser als du?
Ja, Wissen und Umsetzen sind dann immer zweierlei Sachen. Was hast du denen denn geschrieben?
Ich habe denen geschrieben, pro Werkstattmitarbeiter 1200 Aufträge im Jahr oder 60 AWs pro Tag. Das sind richtig gute Zahlen.
Ja, das sind auch gute Zahlen und das löst bei mir ein Gefühl aus. Und was hat das für Gefühle bei deinen Signal-Gruppenteilnehmern ausgelöst?
Ja, eigentlich sofortiger Widerspruch, Entsetzen, Dings, die wären ja unrealistisch oder sie wären ja irgendwie, das würden sie ja nie schaffen, das wäre ja, das ist nicht erreichbar. So, das war eigentlich die Reaktion.
Okay, das Gefühl, das kann ich nachvollziehen. Weil du bist ja gefragt worden nach guten Werten, ne?
Ich bin gefragt worden nach guten Werten.
Und das sind ja gute Werte. Und wenn man 1200 Reparaturen pro Monteur schafft, dann ist das ein guter Wert, finde ich. Also das ist aller Ehren wert. Und wer das schafft, der ist auch ganz gut dabei. Und wer durchschnittlich 60 AW am Tag schraubt, ist auch gut dabei.
Ich will vielleicht mal was zu diesen 1200 sagen, weil wir haben ja die Werte tatsächlich erfasst und ich will mal kurz sagen, wie wir dazu kommen. Es ist ja so, dass wir, wenn wir so Werte genannt bekommen, wir dann auch immer wieder mal nachforschen, wie kommt es denn dazu, dass jemand besonders hohe Werte hat und jemand niedrigere Werte. Und diese 1200 kommen von mehreren Betrieben, wo auch die Inhaber, wir waren ja jetzt bei den kleinen Betrieben, wo auch die Inhaber oder Inhaberinnen in der Werkstatt stehen und schrauben. Und die schaffen das. Ja, offensichtlich haben sie die Motivation, haben sie sozusagen das Engagement und vielleicht auch den Einsatz, so viel Werkstattaufträge im Jahr zu schaffen. Und die schaffen das. Und die sind aber dann häufig ja nicht nur, weil sie ja auch InhaberInnen sind, nicht nur in der Werkstatt beschäftigt. Also trotz ihrer Mehrfachaufgaben, die sie haben im Betrieb, schaffen die 1200 Aufträge im Jahr. Das finden wir schon sehr erstaunlich, aber zeigt das Potenzial.
Okay, Uwe, das ist ja schon eine Zahl, die ist stark, 1200. Und wenn du nebenbei auch noch andere Sachen machst, dann ist das vielleicht hier tatsächlich dem geschuldet, dass der Inhaber, der Unternehmer hier einfach noch mehr Motivation und Power reinlegt. Aber für mich ist ja so eine Werkstattcrew, also wenn ich jetzt etwas größer denke, dann habe ich immer diese Kennzahl 4 Mitarbeitende, also 3, die schrauben, einer, der das drumherum macht. Reparaturannahme, Reparaturausgabe, Organisation der Werkstatt und sowas. Das ist für mich so ein Team.
Ja.
Eine Equipe, eine Werkstatt-Equipe ist das so. Und die schaffen dann 4.800 oder 3.600?
Also 3.600, also die, die in der Werkstatt stehen.
Die drei Mechaniker schaffen die 1.200 und dann haben wir einen, der das alles organisiert.
So ist es.
Okay. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Jetzt kann jeder seine Zahlen ja auch nochmal ein bisschen vergleichen. Und ich glaube, da kommen wir ja auch schon zu den Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt eine Crew habe von 4 Leuten, die 3.600 Aufträge schaffen, einer macht die ganze Organisation, dann haben die wie viel Neuräder montiert?
Naja, die Neuradmontage müsste man ja, wenn man wirklich schlau Werkstatt denkt und oder vor allen Dingen als Geschäftseinheit, müsste man diese Leistung an den Verkauf verkaufen.
Ja, oder man rechnet die auch aus dieser Sache raus, finde ich. Also wenn
oder man jetzt, rechnet sie raus,
genau. Wenn ich jetzt einen fünften Mann da in diesem Team habe und der macht die Neuradmontagen über das ganze Jahr, dann ist der einfach aus der Rechnung raus. Der hat dann nur Neuradmontagen gemacht.
Genau.
So zum Beispiel jetzt. Also das, wenn man jetzt einen Laden denkt, der irgendwie 800 Räder verkauft, drei Mechaniker hat, einen Werkstattleiter, dann kann der Neuradmonteur genau einfach mal alle Neuradmontagen machen.
Genau, und wenn der nur mal Neuradmontage macht, könnte man ihn zum Beispiel auch dem Verkauf zuordnen.
Ja, also wir haben ja, dafür haben wir ja den Business Navigator und auch das Time Cockpit, um genau solche Sachen sehr, sehr exakt zu erfassen. Also Neuradmontage wird bei mir zum Beispiel immer anders als Arbeitszeit erfasst als die Montage oder die Reparatur von Fahrrädern. Und auch die Reklamationen an Fahrrädern werden anders erfasst. Auch die Reklamation für Hersteller, das ist ja eine verkaufte Dienstleistung im Prinzip. Also das ist ja verkaufte Arbeitszeit. Die Reklamation, wenn wir zum Beispiel beim Neurad nicht richtig montiert haben, das ist ja eine interne Reklamation, die kann ich ja nun niemandem verkaufen.
Ja, das ist dein eigener Gewährleistungsfall. Auch das wieder ist gehört meiner Meinung nach dem Verkauf zugeordnet. Aber das sind dann natürlich genau die Feinheiten, worum es geht. Wie erfassen wir eigentlich Zeit? Wo ist es zugeordnet oder welcher Einheit ist es zugeordnet? Ist es dem Verkauf oder der Werkstatt oder dem Überbau der Organisation zugeordnet? Und erst dann können wir Zahlen miteinander vergleichen.
Und Zeiterfassung ist ja Pflicht.
Zeiterfassung ist Pflicht.
Und wenn ich schon in der Zeiterfassung bin, dann kann ich mir doch auch die Mühe machen, das vielleicht so ein bisschen genauer zu erfassen, damit ich weiß, wofür ich die Zeit aufgewendet habe. Also das war für mich, ich habe viele Zeiterfassungen ausprobiert, schon bevor die Zeiterfassung Pflicht war. Und dann habe ich mich ein bisschen gesträubt und dann kam die europäische Pflicht zur Zeiterfassung. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir es sowieso machen müssen, dann können wir es jetzt auch gleich richtig machen. Und dann habe ich mich für das Time Cockpit entschieden, das ja auch Teil unseres Angebots im VSF ist.
Naja, das ist ja bei dir auch die ideale Kombination, weil Business Navigator und Time Cockpit ergänzen sich ja. Du kannst sozusagen bestimmte Auswertungen im Business Navigator vornehmen, wenn du die Zahlen vorher im Time Cockpit erfasst hast. Das ist ja die Kombination, die am besten funktioniert. Wenn du sozusagen genau überprüfen willst, welche Zeit verbringen deine Mitarbeitenden womit, ne? Also darum geht's ja.
Genau, und ich kann jetzt unter anderem, ich will nochmal ganz kurz darauf eingehen, diese internen Reklamationen, wo du vorhin gesagt hast, ist ja deine eigene Gewährleistung. Das betrifft ja nicht nur den Verkauf. Das kann ja auch sein, dass die Werkstatt einen Fehler gemacht hat und den wieder ausbügeln muss. Das ist übrigens das dickste Brett, was ich bohre, schon seit einem Jahr, weil das ist so eine Geschichte bei allen Mitarbeitenden. Wenn die einen Fehler gemacht haben, dann bügeln die den wieder aus, ohne das auf interne Reklamation zu setzen, weil, ja, das mache ich mal eben. Habe ich ja auch falsch gemacht, das mache ich jetzt mal eben wieder in Ordnung. Und das ist so, das passiert so zwischen, das ist so eben nebenbei. Und dafür die Zeit aufzuschreiben, das war eine interne Reklamation. Das ist total schwierig, den Leuten, den Mitarbeitenden das irgendwie nahezulegen, dass das wichtig wäre, um dann zu gucken, wie viel Zeit ist das wirklich? Sind wir da schlecht? Sind wir da gut? Machen wir eigentlich viele Fehler? Machen wir eigentlich wenig Fehler? Das kannst du ja nur rauskriegen, wenn das wirklich auch sehr genau aufgeschrieben wird.
Ich nehme mal an, oder vielleicht hast du sogar eine Antwort darauf, sie fühlen sich beobachtet oder kontrolliert. Also das ist wahrscheinlich so ein Gefühl. Oder geht es um was anderes?
Na, persönlich, auf die persönlichen Fehler guckt da ja gar keiner. Das ist ja nur für insgesamt. Wenn sie es nicht aufschreiben als interne Reklamation, ist es quasi verschwendete Zeit, Rumstehzeit. Dann würde man sagen, ja, ist klar, also dann habt ihr wieder, ihr seid wieder zu langsam, ihr seid wieder nicht gut.
Ja.
Weil sie die Zeit quasi gar nicht aufgeschrieben haben. Als verlorene Zeit wird die dann gewertet.
Aber
das
dann
ist ja noch schlechter.
Dann haben wir ja auch noch mal eine weitere Kennzahl, nämlich die Kennzahl der Werkstatteffizienz. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viel Aufträge pro Jahr oder wie viel Einheiten pro Tag oder AWs pro Tag. Eine weitere Zahl ist ja, wie viel Prozent Effizienz hat denn ein Werkstattmitarbeiter im Monat? Was würdest du sagen?
Ja, im Monat oder am Tag oder also wir erfassen das mit der Effizienz auch ziemlich genau und wir haben viele Werkstattschrauber, die da nahe 100%, also um die 100% sich immer rumbewegen.
Aha.
Weil wir natürlich auch einige haben, die bei 0% oder 10% rumliegen, weil die nichts schaffen. Also das hat wieder was damit zu tun mit der Organisation, ne? Also diese Effizienz ist dann natürlich auf verkaufte Leistung gerechnet und ein Teamleiter hat dann keine verkaufte Leistung.
Weil der im Grunde nur die Organisation drumherum macht.
Genau, die müssen dann für die mit effizient sein.
Genau.
So, das müssen wir dann einfach mal so sagen.
Wie viel ist es dann im Schnitt?
Ja, das ist, ich muss mich jetzt in die Prozente retten, weil mit AWs und sowas haut es nicht ganz hin, weil ich dann immer meine eigenen Zahlen im Kopf habe und wir 9 Stunden am Tag arbeiten. Aber im Prinzip sind das, du hattest vorhin 60 AW gesagt, bei 8 Stunden wären das ungefähr 75%. Und wenn du jetzt das wieder aufs Team hochrechnest und diese 75% schrauben diese drei Mechaniker, diese drei Schrauber oder Schrauberinnen schrauben 75% und der eine Organisator gar nichts, dann bist du wieder bei diesen berühmten 50-55% insgesamt, also 55% effizient der Werkstatt.
Ja, also ich glaube, das ist ja ein Wert, den wir aus vielen ERFA-Gruppen und aus langjähriger Allright-Arbeit kennen, in den Vergleichsgruppen kennen. 55% ist ein wirklich guter Wert. Effizienz der MechanikerInnen oder der Werkstatt im Schnitt. Ja, so der Werkstatt im Schnitt, also wenn wir die Organisation mit dazu rechnen. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein Anhaltspunkt. Also wir haben diese 55% Effizienz und das unterscheidet sich ja gravierend vom Dachdecker.
Das ist natürlich anders, weil die Aufträge auch größer sind. Und dann, ich glaube, es ist schwer vergleichbar.
Ja, genau.
Er ist einfach anders unterwegs. Aber das ist, also wie gesagt, mit 55%, wenn du deine Zahlen mal vergleichst, dann stehst du da schon wirklich sehr, sehr gut da. Und damit kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten und auch ganz gut überleben. Und was das dann letztendlich bedeutet, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber jetzt, das haben wir auch schon öfter gemacht, will ich aber nochmal sagen, die Erfassung der Zahlen und das einheitliche Bewerten der Erfassung, das ist extrem wichtig. Wir im VSF nutzen dafür den Business Navigator, um die Zahlen wirklich genau gleich zu erfassen, weil nur wenn alle Zahlen gleich erfasst werden, können wir es auch miteinander vergleichen. Ansonsten wird es wirklich ein ganz, ganz schwieriges Feld.
Jetzt habe ich aber noch weitere Zahlen, nämlich wie sieht denn die Entwicklung der Werkstatt in den Betrieben aus? Und da hatten wir ja vor kurzem die Marktdatenkonferenz, aber wir haben jetzt hier gerade noch mal im Nachklapp dieser Marktdaten haben wir nochmal weitere Auswertung vorgenommen. Und das war ganz spannend. Es ist nämlich so, dass der Umsatzanteil der Werkstatt am Gesamtbetrieb im Schnitt bei 18% liegt. Das ist irgendwie was, kann man sich auch denken, ist jetzt irgendwie nicht ungewöhnlich, keine ungewöhnlich hohe oder niedrige Zahl, sondern es ist irgendwie so ein Schnitt, der vielleicht irgendwie auch einigermaßen normal vorkommt.
Das ist, glaube ich, auch, wo jeder mitgehen würde, ne? Also so 18-20% Umsatzanteil an der Gesamtleistung, das, ich glaube, da, ich habe dir den Chart auch mal aufgemacht und 18% ist ja insgesamt bei kleinen Geschäften unter 1 Million ist er 23% hoch.
Genau, und bei mittleren Geschäften, wobei Mittel hier auch nur die Erfassungsgruppe ist, also Mittel ist in der Branche sicherlich irgendwas zwischen 2 und 5 Millionen, hier ist es eher 1 bis 2 Millionen, das hat was mit der Gruppe zu tun, die wir da erfassen, da sind es 20%, also je größer der Betrieb, umso kleiner wird der Umsatzanteil der Werkstatt, das ist auch völlig nachvollziehbar und klar, bei großen Betrieben sind es hier nur noch 14%, aber alles so in dem Bereich, was man sich so denken kann.
Genau, aber auf dem gleichen Chart, und das finde ich jetzt viel, viel interessanter, ist der Ertragsanteil der Werkstatt nochmal genannt.
Am liebsten würde ich ja jetzt unsere Zuhörerinnen mal wetten lassen, aber ich glaube, wir müssen aufklären.
Ja, du kriegst ja keine Antwort. Ja, der Ertragsanteil der Werkstatt, der ist mehr als doppelt so hoch. Also der ist 40% über
im Schnitt.
Über alle Geschäfte. Und da finde ich die Zahl, also da sind die Unterschiede zwischen den Größenordnungen noch anders. Also kleine Geschäfte bis 1 Million haben hier einen Anteil von 52% Ertragsanteil der Werkstatt am Gesamtertrag. Also mehr als die Hälfte. Das ist doch eine wahnsinnige Zahl, oder?
Ja, also das zeigt die Bedeutung von Werkstatt für einen stationären Fahrradfachhandel, dass die Werkstatt ist in der Bedeutung eigentlich überhaupt nicht zu überschätzen.
Nee, überschätzen kann man die Bedeutung einer Werkstatt für den Gesamtbetrieb ganz sicher nicht. Denn ich finde auch bei den großen über 2 Millionen 32% Ertragsanteil, das ist verrückt. Das ist wirklich viel. Es ist das, was ich auch schon immer, also öfter schon mal gesagt habe. Hier haben wir es jetzt nochmal schwarz auf weiß in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Also sensationell.
Ja, vielleicht erkläre ich kurz nur, dass nicht Zuhörerinnen denken, irgendwie so, wir glauben, große Betriebe fangen bei 2 Millionen an. Die Vergleichsgruppen sind so, dass wir ungefähr 10, 12 Betriebe miteinander vergleichen. Und ich glaube, wir haben 2 Vergleichsgruppen in dieser Größenordnung. Und das hängt ja immer damit zusammen, machen auch Betriebe über 5 oder 7,5 Millionen, machen die da mit. In dem Fall sind es Betriebe, die ab 2 Millionen größer sind, damit wir genug Vergleichswerte haben. Darum geht es.
Aber ja, das war jetzt ein bisschen was zur Systematik der Befragung, ne? Also ja, genau. Ich glaube auch, dass große Geschäfte eher die 4 oder 5 Millionen Marke überschreiten müssten, aber ja. Wie auch immer. Also ich glaube, wir haben hier trotzdem sehr, sehr gute Anhaltspunkte.
Gut, das war der Ertragsanteil der Werkstatt, für uns eine der überraschendsten Zahlen, die wir hier ausgewertet haben.
Dann ja, ich finde die anderen auch nicht weniger überraschend. Ja. Also du hast ja noch ein anderes Chart mit reingebracht, der Umsatzanteil der Werkstatt, also die Umsatzentwicklung in der Werkstatt. Jetzt wissen wir, dass die Umsatzentwicklung also eher rückläufig ist oder rückläufig ist, nicht eher, sondern rückläufig ist.
Ja.
Und das spiegelt die Werkstatt nicht wider.
Ja, die Werkstatt entwickelt sich insgesamt mit 16% plus. Also der Umsatzanteil der Werkstatt hat um 16% zugenommen. Das ist ja das, was wir schon mal vor kurzem auch gesagt haben. Die Werkstatt hat im letzten Jahr den Fahrradhandel stabilisiert und ein bisschen aufgefangen. So, das haben wir sowohl aus dem Hause Lange Shimano gehört, als auch wir wissen das aus den Werkstätten, aus unseren Betriebsvergleichen und aus den Werkstätten. Also, die Werkstatt hat einigen den Hintern gerettet.
Und da ist über alle Gruppen das ist relativ ähnlich. Da sind die Schwankungen nur gering, 16%. Da haben die mittleren Geschäfte 19 und die größeren 12. Aber alle haben ganz ordentliche Zuwächse.
Ja, genau. Also das ist sehr positiv. Und das zeigt auch, wie wichtig die Werkstatt eigentlich auch jedenfalls in 24 gewesen ist. Und dann gibt es ja noch die letzte Frage, nämlich die Einschätzung der Branchenentwicklung. Und da wird es nochmal ein drittes Mal bestätigt, was die Werkstatt an Bedeutung hat.
Also ich finde gerade, diese Folie ist für mich fast noch die überraschendste, weil, also die Einschätzung der Branchenentwicklung, da wurde gefragt, wie schätzt man Leasing, Versicherung, Miet- und Abo-Modelle oder die Werkstatt ein? Das sind die vier einzuschätzenden Marktentwicklungen. Und logischerweise ist ja, wenn man ganz, ganz viele Leute fragt, gibt es ja immer Leute, die sagen, ja, das wird schlechter. Also das gibt es beim Leasing, das gibt es bei den Versicherungen, das gibt es auch bei den Miet- und Abo-Modellen. Nur bei der Werkstatt gibt es das gar nicht. Ja. Es gibt niemanden, der sagt, das wird sich verringern.
Ja, also die sind alle sehr, sehr optimistisch, haben alle das Gefühl, das kann man vorantreiben, das geht nach vorne, es wird sich weiterentwickeln, obwohl das letzte Jahr schon so positiv war und mit 16% durchschnittlichen Zuwachs ja irgendwie auch schon ordentlich zugelegt hat, glauben alle an eine weitere positive Entwicklung. Das ist schon krass. Also das hatten wir auch noch nicht, haben wir aber keine Umfrage gehabt. Es gibt immer auch welche, die es negativ bewerten, aber hier gar keiner.
Also 89% glauben, dass es eine positive Veränderung der Werkstattumsätze, der Werkstatterträge gibt. Und 11% glauben, dass es so bleibt. Das sind dann schon alle 100%. Also das ist wirklich beeindruckend.
Jetzt haben wir so krasse Marktdaten. Wir haben auch erzählt, wie gute Zahlen und Daten, Zahlen in der Werkstatt aussehen. Aber wie kommen wir denn dahin? Wie kriegt man denn einen Betrieb so dahin, dass der wirklich auch, dass die Werkstatt auch ertragreich wird?
Also das ist jetzt, habe ich gerade heute einen Artikel gelesen, in einer, den ich in einem Newsletter bekommen habe. Da haben ganz viele Betriebe gesagt, dass sie sich auch auf oder sehr auf Prozessarbeit fokussieren wollen, um Prozesse zu verbessern. Und das betrifft ja im ganz großen Maße auch die Werkstatt, die Werkstattprozesse. Also kann ich meine Reparaturannahme gut machen? Ich hätte vorhin bei den Zahlen, die erfasst werden, wir erfassen zum Beispiel auch die durchschnittliche Zeit für Reparaturannahmen. Wie viele Reparaturannahmen macht man? Wie viel Zeit braucht man dafür? Und da kann ich eindeutige Trends mit Schulungen und mit Prozessarbeit erkennen. Wenn die Prozessarbeit besser ist, geht die Zeit, die für Reparaturannahmen benötigt wird, zum Beispiel runter.
Ja, also wir schulen ja schon lange. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie eine wiederholende Antwort hier in dem Podcast. Wir schulen ja schon lange zu Allright und die Werkstätten. Aber was wir ja deutlich feststellen, die Werkstatt hat den größten Bedarf, was Prozessarbeit betrifft, in einem Betrieb, in einem Fahrradbetrieb. Das hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass es eben viele Schnittstellen gibt, also zum Verkauf, zum Service, zur Organisation. Es gibt also viele Schnittstellen und Schnittstellen sind immer so ein Moment, wo man, wo die Prozesse irgendwie über die Effizienz entscheiden. Und das Zweite ist, dass auch die Abläufe innerhalb der Werkstatt ja nicht ganz leicht sind, also jetzt nicht selbsterklärend jedenfalls. Also wer macht die Annahme, wie wird das Rad übergeben, wo hängt das Rad, wo holt man sich wieder weg und nach welchem Prozess arbeitet man eigentlich, wenn man eine Wartung durchführt oder eine Reparatur und so weiter. Also alles das muss ja beschrieben sein oder muss einigermaßen klar sein, damit irgendwie die Abläufe schnell und effizient sind. Und das, glaube ich, ist der Grund, weswegen man eigentlich, wenn man Prozessarbeit in einem Fahrradgeschäft denkt, mit der Werkstatt anfängt.
Ja, man könnte mit der Werkstatt anfangen, ich könnte auch mit dem Verkauf anfangen. Also Prozessarbeit halte ich insgesamt für extrem wichtig, hier wirklich mal in die Abläufe reinzugehen, diese Prozessarbeit zu machen, das auch zu verschriftlichen, vielleicht auch Videos dazu zu machen, aber auf jeden Fall eine ganz klare Idee zu haben, was da und wie es passieren soll. Und das finde ich unter dem Gesichtspunkt Wachstum in der Werkstatt, Umsatzwachstum in der Werkstatt und erwartetes Wachstum in der Werkstatt natürlich noch umso wichtiger, weil dieses Wachstum, diese Wachstumsschmerzen kann ich nur dann in den Griff kriegen, wenn ich wirklich gute Prozesse habe, wenn ich in die Prozessarbeit gegangen bin. Und wo fange ich an und wo mache ich weiter und was ist das Wichtigste? Das kann sich natürlich jeder selber überlegen und jeder kann sich seine Prozesse, die er meint, die funktionieren gerade am wenigsten gut, raussuchen und daran arbeiten. Aber ganz ehrlich, die Saison hat angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir so viel Arbeit machen kann oder will. Also da bin ich aber auch immer so, wo ich sage, das gibt doch schon so viele, die das schon so gut gemacht haben und so viel schon bereitsteht. Warum hänge ich mich da nicht einfach ran?
Ja, immer von dem Besten lernen. Das ist eine Chance, das machen wir ja. Also wir bieten ja die Chance allen, die zuhören, allen, die in der Branche sind, unabhängig von Verbandszugehörigkeit, von unseren besten Werkstätten. Das ist ja nicht wir als VSF, sondern es sind die besten Werkstätten, die das schon entwickelt haben, also von den besten Prozessen zu lernen. Und ja, dafür sind wir offen und vermitteln das über unsere Schulungen.
Ja, also wer da ein bisschen was drüber wissen will, der kann sich einfach mal beim VSF melden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, einfach einzusteigen und das Ganze mal vorbereitet genießen zu können und dann in die Prozessarbeit wirklich leicht reinzugehen, weil einfach schon ganz viel fertig ist, was man einfach übernehmen kann oder mit 2, 3 ganz kleinen Abwandlungen für sich selber sehr gut nutzen kann.
Es gibt übrigens 2 gute Hinweise, die als Warnsignal dafür gelten können, dass man in die Prozessarbeit gehen sollte. Der eine ist, wenn man die Arbeit nicht mehr schafft und dann anfängt, praktisch saisonal und regelmäßig mit Überstunden zu arbeiten, das ist ein Signal. Offensichtlich stimmt dann was nicht oder die Kapazitäten reichen nicht oder wie auch immer. Dann muss man hingucken, ob man da nicht irgendwie ran müsste. Und also das ist sozusagen das eine Motiv. Und die Kennzahlen, die wir gegeben haben, sind ja auch nur ein Hinweis darauf, sich mal zu überlegen, wie nah bin ich eigentlich da dran oder wie weit bin ich weg. So, und das finde ich ist so das Zweite, also an den Kennzahlen orientieren und zu gucken, bin ich da eigentlich schon in der Nähe, dann scheinen ja die Prozesse schon ganz gut zu sein.
Man könnte es auch daran erkennen, kann eigentlich meine Werkstatt das leisten, was sie leisten soll? Also kann ich eigentlich wirklich alle Reparaturen erledigen oder schicke ich einfach Leute weg? Also schließe ich Gruppen aus, schließe ich Leute aus, habe ich Wartezeiten von 2-3 Wochen, dann muss ich mir schon überlegen, dass meine Werkstatt eigentlich nicht leistungsfähig genug ist. Das würde ja heißen, es müsste noch ein zweiter Betrieb in meine Nähe kommen, damit die Anzahl an Kunden aufgenommen werden kann. Das wird dann auch passieren, dass ein zweiter Betrieb kommt, weil einfach ja die Kunden die Leistung wollen. Also da, wo Nachfrage ist, wird auch ein Angebot entstehen. Und da ist es jetzt nur die Frage für dich, schaffe ich das Angebot selber oder schafft es jemand anders? Also ich glaube, 2-3 Wochen Wartezeit, dann wird es bald ein neues Angebot geben.
Thorsten, wenn du das so sagst, irgendwie so, da entsteht vielleicht auch Konkurrenz. Es gibt ja jetzt gerade auch eine Ausgabe der SAZ, die ja schreibt, die Werkstatt, was haben sie geschrieben? Lass mich kurz den Titel gucken. Das Rückgrat des modernen Fahrradhandels, also was ich ja wirklich einen guten und sehr gelungenen Titel finde. Ich finde auch, die Werkstatt ist das Rückgrat. Und da gibt es jetzt hier eine Aussage von dem Alexander Friedrich aus Frankfurt: Es braucht eine Mindset-Änderung in der Fahrradbranche. Es muss eine komplette Offenheit für schnelles und effektives Arbeiten entstehen. Ich glaube, das ist ja ein bisschen der Widerstand, den wir auch immer wieder spüren, dass wenn wir über Effizienz reden, dass dann ganz viele zurückschrecken und sagen, oh, jetzt wird's stressig. Ich will ja gar nicht so viel Stress in meiner Werkstatt haben oder in den Betrieb reinbringen und die Mitarbeitenden tun sich dann schwer, wenn wir jetzt über Effizienz reden. Hat Alexander recht?
Also grundsätzlich würde ich sagen, hat er recht, und er hat auch was aufgegriffen, wo wir in der Branche ganz oft ein bisschen überbürokratisieren, würde ich sagen. Also ein bisschen dieses Probleme aufbauen. Naja, das geht jetzt nicht. Natürlich kannst du dein Fahrrad nicht einfach in die Werkstatt bringen und natürlich wird das nicht einfach repariert. Was bildest du dir denn ein, lieber Kunde? Da diese Haltung ist ja oft da. Also was denken denn die Kunden, dass hier einfach ein Fahrrad repariert werden kann? So geht's ja nicht. Und ich glaube, das ist das, was er meint. Also es muss einfach sein, ein Fahrrad reparieren zu lassen. Also das muss sehr einfach und gut funktionieren für den Kunden. Und ich glaube, darauf spricht er an. Einfach mal machen, einfach mal Fahrräder reparieren und am Abend wieder rausschieben. Das schafft wirklich enorm Effizienz im Vergleich zu der Kunde muss einen Termin abmachen, das ist ja das erste Mal im Laden, dann muss er das Fahrrad bringen, dann ist er das zweite Mal im Laden und dann kann er es eine Woche später abholen und ich habe es eine Woche in meiner Werkstatt hin und her geschoben. Das ist ja alles extrem ineffizient und ich glaube, da in diese Richtung zielt das auch ein bisschen.
Ja, er spricht ja auch von klarem Fokus statt dank Trennung. Also er sagt irgendwie so, dadurch, dass er den Betrieb vom Verkauf getrennt hat, hat er einen Fokus auf die Werkstatt und ist dadurch schon alleine ein Stück effizienter und hat natürlich auch hier wieder die Prozesse angepasst. Also das sind ja alles, unter dem Hintergrund, wie kriege ich meine Werkstatt ertragreich? Und da er ja nur davon lebt, macht das ja auch vor, wie das geht. Also nicht, dass er der Erste wäre, der es erfunden hätte, aber er weiß, wie es geht.
Ja, das ist ja der Trend, den wir jetzt immer häufiger und immer öfter sehen, dass Werkstätten als Service-Manufakturen abgetrennt werden vom Verkauf, auch räumlich, weil ja viele festgestellt haben, der Verkäufer ist natürlich schon ein extremer Störfaktor im Werkstattablauf. Der will immer alles sofort, der kennt die Werkstattleute, der hat einen guten Zugang, auch mal quer dazwischen und daneben reinzuschießen mit irgendwelchen Anbauten, Umbauten, Reklamationen, weil das ja total wichtig ist für den Verkauf und für den Kunden, der da ein neues Rad gekauft hat. Die Motive verstehe ich alle, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn ich oft auch in den Schulungen sage, ganz ketzerisch, der Verkauf ist einer der größten Störfaktoren in der Werkstatt, dann hat das schon auch seinen Grund.
Gut, jetzt kann nicht jeder Betrieb eine klare Trennung hinkriegen, aber zumindest darauf hingucken, wie kriege ich ganz klare Abgrenzungen oder Abläufe rein, das ist es ja.
Das Wissen darum, dass der Verkäufer die Werkstatt stört, das ist ja schon der erste Schritt. Und da kann ich ja Prozesse auch erarbeiten. Also wie kriege ich das hin, dass der Verkäufer weniger stört in der Werkstatt oder dass es einen klaren Prozess gibt, wo er sich einordnen muss. Das sind ja auch alles Sachen, die ich mir überlegen kann. Ich muss ja nicht unbedingt räumlich abtrennen, aber ich muss mir dessen schon mal bewusst sein, dass das ein Problem sein könnte.
Ja. So, wenn das Problembewusstsein schon da ist, dann würde ich ja sagen, dann geht's ja eigentlich an die richtige Arbeit. Also das bedeutet ja dann eigentlich so mal einmal kurz aus dem Betrieb raus, oder wie würdest du das sehen?
Ja, das sehe ich genauso. Also mal wirklich rausgehen, sich rausnehmen aus dem Betrieb, vielleicht sogar 1-2 Tage. Wir haben das ja schon öfter mal erwähnt, dass es eigentlich ganz gut ist. Bleistift und Zettel mitnehmen oder irgendwas zu schreiben und dann sich Gedanken machen, die auch niederzuschreiben. Vielleicht alleine, vielleicht mit einem Sparringspartner, das ist auf jeden Fall gut. Oder eben auch das, was wir auch immer wieder sagen, das Klassische, das ist natürlich auch ein super Thema für die ERFA-Arbeit. Prozessarbeit in der ERFA. Wie machst du das? Wie mache ich das? Warum machst du das so? Warum mache ich das so? Da hat man gute Sparringspartner. Oder, das ist natürlich vielleicht der bequemste und einfachste Weg, man kommt einfach zu den Schulungen, die ja angeboten werden jetzt, Uwe, oder?
Ja, also die zweite Allright-Schulung findet im Oktober statt, 13.10. Das ist das Onboarding und vom 21. bis zum 23.10. ist dann die Schulung hier vor Ort. So, das findet im Oktober statt und da kann man sich einfach anmelden auf unserer Website vsf.de. Unter Akademie findet man die Termine.
Ja, also dann bleibt doch nichts mehr zu sagen, außer das Wetter ist schön, die Saison startet, die Buden sind voll. Ich freue mich, es ist wirklich viel los, die Leute wollen Radfahren und ich will, dass die Leute Radfahren und ich will, dass wir sie aufs Rad kriegen. Dazu muss die Werkstatt gut performen, da muss der Verkauf gut performen. Die Prozesse müssen gut sein. Also in diesem Sinne, haltet euch ran, damit wir mehr Leute aufs Rad kriegen.
Pack das mal in dein Topcase.
Thorsten, dann haben wir doch was Passendes für den Topcase, oder?
Jetzt willst du meine ganzen Schulungsinhalte preisgeben, oder?
Alles.
Die Reparaturannahme ist ja ein Prozess, den wir sehr, sehr lange entwickelt haben, wo wir sehr, sehr lange dran gearbeitet haben. Den haben wir niedergeschrieben, da gibt es ein PDF zu, da ist der komplette Reparaturannahmeprozess beschrieben von A bis Z. Den würden wir jetzt ins Topcase legen.
Ja, und für alle die denken, das ist dann aber irgendwie ganz schön lang und ausführlich und umständlich, sag ganz kurz, wie lang ist deine durchschnittliche Annahmezeit?
Ja, das ist immer das, was ich dann sage. Also die Reparaturannahme durchzuführen, also das durchzulesen und den Prozess zu verstehen, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen länger für. Aber wenn du das dann ausführst, bist du in 3 Minuten durch. Dann habe ich immer ganz fragende Blicke und dann sage ich, ja, wenn der Kunde nicht redet, was wir natürlich wollen, dass wir mit dem Kunden reden, dann dauert es auch ein bisschen länger. Das kommt ein bisschen dann drauf an, wie viel und was man sagt.
Sehr gut.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, die Enra ist ja immer Partner bei uns im Podcast und wir haben die auch schon mal vorgestellt hier. Ich bin immer noch total begeistert, was die Enra alles bieten und leisten kann. Und da gibt es ja auch noch einen Punkt, auf den wir nochmal besonders hinweisen wollen, oder?
Ja, es gibt wohl eine Enra-Leasing-Anschlussversicherung. Das ist ja was jetzt irgendwie immer mehr und mehr aufkommt. Leasing-Verträge, die auslaufen. Da sind wir ja noch in der, was weiß ich, vielleicht 4., 5., 6. Runde. Aber das ist noch alles sehr jung und frisch. Und jetzt gibt es eine Anschlussversicherung nach dem Leasing-Vertrag.
Also das ist ja wirklich was ich meinen Kunden sofort anbieten kann. Wenn das Leasing ausläuft, die behalten ihr Fahrrad. Zack, nochmal die Enra-Anschlussversicherung und dann sind sie auch für die nächsten Jahre extrem gut abgesichert.
Jetzt will ich aber noch wissen, für dich als Händler, wie schnell begleichen sie denn Schäden, wenn wirklich mal was dran ist?
Ah, meistens läuft das extrem gut. 4 von 5 Schäden, würde ich sagen, sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen schon erledigt.
Und wie ist es mit Selbstbeteiligung für die Kunden, also wenn mal was passiert?
Ja, Selbstbeteiligung gibt es da in der Regel nicht und noch nicht mal bei Akkuschäden oder sonst irgendwas. Also von daher, das wird dann echt alles problemlos über die andere abgewickelt und funktioniert, wie gesagt, wirklich einfach und gut.
Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Paket und jetzt habe ich auch gelesen, es gibt wohl 4,7 von 5 Sternen. Das erinnert mich ja an die VSF Allright Werkstatt. Die haben das auch und die machen richtig einen guten Job.
Ja, wenn man 4,7 Sterne von 5 kriegt, dann ist es auf jeden Fall, das sind ja Google-Rezensionen, das ist auf jeden Fall gut, weil du hast ja immer mal irgendwo was, wo jemand dazwischen funkt und nicht zufrieden ist und dann ist 4,7 wirklich extrem gut. Da sind schon die allermeisten mit 5 Sternen dabei. Und das ist auch das, was meine Werkstatt mir widerspiegelt, wenn es mal ein Problem gibt, dann können Sie im Callcenter, also das ist eben kein Callcenter, sondern man ruft persönlich tatsächlich bei der Endra an und kann seinen Berater da bei der Endra direkt sprechen.
Ja, also die Endra ist ja schon lange und tief mit dem Fachhandel verbunden. Wir können es nur empfehlen, also wenn du jetzt noch keine Lösung hast für deine Anschlussversicherung nach dem Leasing, jetzt hast du sie.
Vor allen Dingen, weil die Endra spezialisiert ist oder eigentlich ausschließlich macht Fahrräder und E-Bikes. Also eine Versicherung ganz speziell für das, was wir so lieben.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
So, und dann haben wir ja lange genug angekündigt, dass wir über die Digitalgesellschaft von VSF und ZTV sprechen. Das machen wir das nächste Mal wirklich.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.